Ja, also wie in der Eingangsmoderation schon erwähnt, ich bin Mitglied im Verein für Internetbenutzer Österreich. Ich möchte vielleicht zu Anfang ein paar Worte zum Verein sagen und zu unseren Aktivitäten, die wir setzen in Österreich und auch international in Europa. Der Verein ist 1999 gegründet worden. Aus der Notwendigkeit, also aus Diskussionen, die im Usenet eigentlich stattgefunden haben unter diversen Leuten, die sehr mit Technik zu tun gehabt haben, wo die Notwendigkeit erkannt worden ist, irgendwie was dazu beizutragen, ein Verständnis für das neue Medium, das da am Auftauchen ist, irgendwie zu verbreiten. Und also wenn man sich zurückerinnert, das war die Zeit, wo zum Beispiel ein Internet-Service-Provider komplett geschlossen wurde, sämtliche Rechner von dem beschlagnahmt wurden, um einen, glaube ich, Kinderpornografiefall aufzuklären. Und das aber zu einem viel zu späten Zeitpunkt, wo es dort schon ganz sicher keine Daten mehr geben hat können. Einfach eine Überreaktion aus mangelndem Technikverständnis und so weiter. Das ist der Hintergrund, aus dem wir gegründet wurden. In unserer Selbstdefinition heißt es, dass wir zu einem mündigen, verantwortungsvollen und selbstbestimmten Umgang mit dem Medium Internet beitragen wollen. Was heißt, wir wenden uns auch gegen übermäßige Beschränkungen, übermäßige Einschränkungen dieser Freiheiten, die das Internet bietet. Wir sind von Beginn an Mitveranstalter der Big Brother Awards Austria, die es, wenn ich mich richtig erinnere, ebenfalls 1999 gibt. Die nächste Verleihung der Big Brother Awards ist übrigens am 25. Oktober dieses Jahres im Rabenhof Theater in Wien. Wer Lust hat, vorbeizukommen, bitte gerne. Es wird auch einen Livestream im Internet geben, kann man auch von überall anders remote zuschauen. Ja, im Jahr 2002 haben wir einen, denke ich, sehr wesentlichen Schritt gemacht. Wir haben gemeinsam mit einigen anderen ähnlichen Organisationen Europas European Digital Rights gegründet. Das ist eine Dachorganisation, wo wir darauf reagiert haben, dass sehr viele rechtliche Bestimmungen, die heutzutage auf uns, über uns oder für uns erlassen werden, aus Europa kommen, sprich in Brüssel besprochen, beschlossen und normiert werden. Und man in der Diskussion dann auf der nationalen Ebene bei der Umsetzung dieser Bestimmungen eigentlich nur mehr sehr wenig ausrichten kann, weil die wesentlichen Bestimmungen sind verankert, da lässt sich kaum mehr was ändern oder gar nichts mehr ändern und man spricht national dann bestenfalls nur über Details, sie kommen da später noch zu einem Beispiel dazu. Deshalb haben wir 2002 die Organisation gegründet mit Sitz in Brüssel. Wir haben vorige Woche in Berlin Generalversammlung gehabt, wieder neue Mitglieder aufgenommen und sind jetzt 28 Mitgliedsorganisationen aus 17 Ländern, die in Europa tätig sind, wobei wir Europa nicht als EU, sondern über die Mitgliedstaaten des Europarats definieren, also 43 Länder, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Wir geben als EDRI 14-tägig einen Newsletter heraus, wo wir über neue Entwicklungen berichten, die den Datenschutz, die das Internet und die Entwicklungen betreffen. Eine deutschsprachige Ausgabe davon gibt es mit ein bisschen Zeitverzögerung, weil es Übersetzen auch Zeit dauert, unter www.anwalt.org. Und ja, wir versuchen, für ein bisschen Transparenz zu sorgen bei der Regulierung des Internets, bei relevanten Dingen, die rund ums Internet, rund um die neuen Medien passieren. Jetzt zum eigentlichen Thema. Welche Daten werden im Internet gesammelt? Was passiert eigentlich, wenn man im Internet unterwegs ist? Man nutzt jetzt zum Beispiel, haben wir gerade gehört, den Chat oder lädt Musik herunter oder was auch immer. Da hat man mal den Eindruck, okay, man startet seinen Computer, dreht den auf, nutzt es, chattet herum und dreht dann irgendwann wieder ab und eigentlich hat man sie ausgetauscht, wie man zum Beispiel jetzt mit jemandem spricht oder sie eben auf der Straße trifft, sie unterhält. Was dahinter passiert, ist, dass eigentlich an sehr vielen Stellen Daten über einen gesammelt werden. Da ist als erstes gleich einmal der Internetprovider, über den man überhaupt ins Internet kommt. Der weiß relativ viel über einen, Name, Adresse, Bankverbindung, ob man seine Rechnungen pünktlich zahlt oder nicht, wie oft man das Internet nutzt und auch zu welchen Zwecken. Das kann er auch wissen, auch wenn es ihn im Normalfall nicht interessiert. Und ja, also selbst welche Interessen man hat und ja, was man so tut im Internet, weiß auf jeden Fall der Internet Service Provider, beziehungsweise könnte es wissen, er wird es normal oder er darf es nicht auswerten eigentlich, aber theoretisch hinterlässt man die Spuren dort. Dann gibt es natürlich die Serviceanbieter, die Chatforenbetreiber, die Musikportale, auch Suchmaschinen etc., wo man auf jeden Fall eine IP-Adresse hinterlässt. Das ist die eindeutige Kennung, die man für die Zeitdauer, in der man im Internet ist, bekommt. Das ist technisch notwendig, damit überhaupt man Antworten kriegen kann, weil sonst findet die Antwort nicht mehr zu einem zurück, deswegen braucht man diese Adresse. Das heißt aber auch, dass man über diese Adresse zuordnenbar wird. Wenn man jetzt seine Spuren in Form dieser IP-Adresse irgendwo hinterlässt, zum Beispiel, wenn man bei Google eine Suchabfrage macht und dort die Adresse eben bekannt wird dadurch, dann ist es möglich, die Adresse später über den Internet-Service-Provider wieder einem selbst zuzuordnen. Das geht in Österreich nur sehr eingeschränkt mit richterlicher Zustimmung und so weiter, aber es ist praktisch möglich. Was dabei noch passiert, sind, dass man zum Beispiel Cookies kriegt. Das sind eindeutige Nummern, ähnlich wie IP-Adresse, nur dauerhafter, die sich zum Beispiel im Internetbrowser registrieren und auch über die einzelne Internetnutzung hinaus eine Wiedererkennung möglich machen. Das heißt, ich nutze heute Google, in 3 Wochen komme ich wieder, nutze es wieder und Google weiß, aha, das ist der, der vor 3 Wochen schon da war. Und vor 3 Wochen hat er danach gesucht, heute sucht er danach. Dadurch ist es möglich, Profile zu erstellen und auszuwerten, okay, welche Interessen hat dieses Cookie, in dem Fall, wenn Name, Adresse, Postleitzahl sind nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Da kommen dann die Usernamen ins Spiel, wo man sich dann einloggen kann, damit man es noch komfortabler hat, die letzten 10 Suchergebnisse vielleicht gleich auf Mausklick kriegt, ohne dass man es nochmal eingeben muss und so weiter. Und ja, damit werden immer mehr Details bekannt sozusagen. Und ja, immer größere Profile, die dann eigentlich über einen sehr großen Zeitraum hinweg sie aggregieren, sie ansammeln und was über einen Preis geben. Das heißt, ein wesentlicher Punkt bei sämtlichen Aktivitäten im Internet ist, einfach zu wissen und sie bewusst zu machen, das ist nicht anonym. Das ist in keiner Form anonym. Man hinterlässt wirklich zu jedem Zeitpunkt irgendwelche Daten über die Dinge, die man halt tut im Internet, für die man sich interessiert. Und zwar auf eine unbestimmte Zeit. Man hat keine Kontrolle mehr darüber, wie lang jemand damit was anfangen will, wie lange er das aufhebt, was er, wie er das auswertet, in welchem Zusammenhang das bringt und so weiter. Und natürlich, was auch dazu kommt, ist, wenn man zum Beispiel über E-Mail spricht, eine Kommunikationsform, eine schriftliche Kommunikationsform, die man eigentlich intuitiv jetzt, sage ich mal, mit einem Brief vergleichen würde. Man sagt, okay, man schreibt einen Brief, schreibt darauf, an wen er gehen sollte, er kriegt ihn 10 Sekunden später, wenn es lang dauert, oder noch in derselben Sekunde. Aber tatsächlich, rein von der technischen Möglichkeit her, ist es bestenfalls eine Postkarte. Das heißt, sämtliche Informationen da drinnen sind für jeden, der dazwischen sitzt, und da sitzen viele Rechner dazwischen, man weiß nicht welche, abhörbar, lesbar und speicherbar. Ja, wer sammelt die Daten? Zugangsprovider, Diensteanbieter wie Suchmaschinen, Freemailer, Musikportale, Chatbetreiber und so weiter und natürlich auch der Staat. Der Staat ist an sich im Vergleich zu früheren Diskussionen wie zum Beispiel dem Volkszählungsurteil in Deutschland in den 80er Jahren gar nicht mehr so sehr im Fokus von Datensammlungen, wie das früher mal war. Früher war Datenverarbeitung teuer, man hat ziemlich viel Geld investieren müssen, um interessante Daten zu sammeln und uns dann irgendwie auszuwerten. Heutzutage sammelt jeder praktisch irgendwie Daten, der irgendwelche Services anbietet, und der Staat kann sie eigentlich auf die Rolle zurückziehen und sagen, okay, warum soll ich selbst sammeln? Im Bedarfsfall gehe ich einfach hin und hole mir es dort, wo sie sind, die Daten. Was dazu führt, dass der Staat im Wesentlichen irgendwelche Melde- oder sonstige Registerdaten wie, keine Ahnung, Arbeitsverhältnis oder ähnliches, Schulbesuch und so weiter sammelt. Übrigens, Schulbesuch ist in Österreich ein sehr beliebtes Thema, wo die Daten, glaube ich, jetzt für 60 Jahre aufbewahrt werden, wenn ich das richtig im Kopf habe. 60 Jahre nach dem letzten Eintrag übrigens, das heißt, nach Beendigung des Studiums ist das eine sehr lange Zeit, man ist dann jedenfalls schon weit in Pension, hoffentlich. Und ja, dadurch hat der Staat jetzt nicht so eine große Notwendigkeit, Daten zu sammeln, er ist aber doch sehr interessiert dran. Man erkennt es im Moment daran, an der Vorratsdatenspeicherung, eine Sache, die aus den Begehrlichkeiten von einigen Ländern über die Europäische Union wieder zurück zu den einzelnen Staaten gekommen ist und die jetzt derzeit umgesetzt werden muss von den nationalen Staaten, wo es darum geht, sämtliche Kommunikation von uns allen zu protokollieren. Sprich, in erster Schritt jetzt einmal, was die Telefonie betrifft, sich aufzuheben, wer hat wann, von wo, mit wem telefoniert. Nicht, was gesprochen wurde, aber zumindest die Tatsache, dass zwei Personen miteinander telefoniert haben, SMS ausgetauscht haben oder was auch immer, Kommunikation miteinander geführt haben, wird für die Dauer von, so sagt es die Richtlinie, 6 Monaten bis zu 2 Jahren gespeichert. Auf staatliche Anordnung zu tun, haben das die Provider, also die Telefongesellschaften, aber im Prinzip will der Staat diese Daten haben, um daraus im Bedarfsfall irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Das ist insofern sehr bemerkenswert, weil es praktisch das derzeitige Prinzip völlig auf den Kopf stellt. Wir haben derzeit das Prinzip, wenn jemand in Verdacht gerät, dann wird recherchiert, stimmt der Verdacht, kann man das irgendwie erhärten. Mit der Vorratsdatenspeicherung wird es so sein, dass einmal die Daten prinzipiell gesammelt werden und wenn es einen dann genauer interessiert, dann schaut man halt einfach nach, aber die Daten sind schon da. Damit ist eigentlich jeder von uns in Zukunft unter Generalverdacht. Das ist die wesentliche Änderung dabei und man weiß jetzt, dass sämtliche Telefonie und nächstes Jahr oder 2009 dann auch sämtlicher Internetkommunikation aufgezeichnet wird, was die Verbindungsdaten betrifft. Wer, wann, mit wem, wo. Das heißt, es ist nicht nur eine theoretische Möglichkeit, dass man seine Daten im Netz hinterlässt, es ist sogar in dem Fall dann eine staatlich verordnete Tatsache, dass dem so ist. Wie lang werden so Daten gespeichert? Bei der Vorratsdatenspeicherung 6 Monate bis 2 Jahre. Momentan pendelt sich, oder in Österreich sagt der Gesetzgeber, oder sind die Bestrebungen bei 6 Monaten zu bleiben, also die Minimalvariante umzusetzen. Aber was andere Datensammler betrifft, ihr habt das Beispiel Google da, das kommt ganz drauf an. Das Problem dabei ist, es geht um ein Vertragsverhältnis oder um eine Vereinbarung zwischen zwei Partnern, dem Benutzer und dem Serviceanbieter. An sich ist es so, rein rechtlich, der Herr Schmidbauer wird es dann sicherlich präzisieren oder mich ausbessern, wenn ich da jetzt Unrichtigkeiten von mir gebe, ist es so, dass Daten so lang aufgehoben werden dürfen, solange sie notwendig sind, solange die einen bestimmten Zweck verfolgen, solange der Zweck noch nicht erreicht ist. Sobald der Zweck erreicht ist, für den die Daten ursprünglich gesammelt worden sind, müssen diese Daten gelöscht werden. Es sei denn, zwischen den beiden ist was anderes ausgemacht worden, zum Beispiel über allgemeine Geschäftsbedingungen. Und im Beispiel von Google heißt das zum Beispiel, dass Suchanfragen von Beginn an gespeichert werden. Die löschen nicht. Das bleibt dort drinnen. Wenn ich heute nach Vorratsdatenspeicherung suche, dann weiß Google, dass ich nach Vorratsdatenspeicherung gesucht habe. Sofern sie es mir zuordnen können, was ich ihnen möglichst schwer mache. Das ist mittlerweile auch schon der Europäischen Union aufgefallen und sie haben Google kritisiert dafür und interessieren sich jetzt genauer für die Praktiken von Google, worauf Google jetzt reagiert hat und gesagt, okay, wir begrenzen die Lebensdauer von unseren Cookies, also von diesen eindeutigen Kennungen, auf 2 Jahre und dann löschen wir das Ganze und dann läuft das aus und dann ist das nicht mehr zuordnenbar. Was heißt das? Das heißt, wenn ich 2 Jahre lang Google nicht mehr benutzt habe, dann verfällt diese eindeutige ID. Das heißt nicht, dass meine Suchanfragen von vor 2 Jahren nicht mehr gespeichert sind. Das heißt nicht, dass wenn ich jetzt 3 Wochen Pause mache, weil ich auf Urlaub fahre und wieder zurückkomme, dass das dann niemand mehr zuordnen kann. Das heißt nur, sollte ich mich dazu entscheiden, dieses Service 2 Jahre lang nicht mehr zu benutzen, dann ist diese ID automatisch weg. Wichtig dabei, preisgegebene Daten werden potenziell ewig aufgehoben und können nicht mehr zurückgeholt werden. Es gibt kein wirksames Mittel, um etwas, was man einmal hinausgegeben hat, wieder zurückzukriegen, um das gelöscht zu kriegen, weil es nicht an einer Stelle gespeichert wird, sondern es wird weitergegeben, der nächste speichert es wieder, der dritte tut was dazu. Das Ganze wird zu einem Profil aggregiert, man hat ein schönes Überblick, wer denn dieser Andreas Krisch sein könnte, von dem man da die Daten hat. Das muss aber nicht unbedingt was mit mir zu tun haben. Google Groups zum Beispiel, das ist die Suche über Newsgroup-Beiträge. Newsgroups, das sind eher exotische Sache, ist nicht allzu sehr verbreitet. Es ist eine Diskussionsart, bevor es nur diese Webforen gegeben hat und so weiter, war das sehr beliebt. Da ist in Google sind Newsbeiträge bis zurück nach 1981 abrufbar. Ich habe es vorgestern probiert und habe nur einiges von mir gefunden aus den 90er Jahren. Erstaunlich, was man so alles schreibt. Das ist ganz lustig insofern. Ich habe nichts gefunden, wofür mir jetzt genieren würde, aber was weiß man, wie es mir in 20 Jahren damit geht. Der Unterschied ist, mir war damals bewusst, dass es öffentlich ist und dass es aufgehoben wird. Aber ich denke, es ist in vielen Fällen so, dass es den Benutzern eben nicht bewusst ist. Ich glaube, dass es da einen sehr starken Bedarf gibt für die Zusammenhänge irgendwie bewusst zu machen, klar zu machen, und ich glaube, dass es auch einen sehr starken technischen Bedarf gibt. Warum gibt es zum Beispiel kein Mailprogramm, kein weit verbreitetes Mailprogramm, das automatisch Verschlüsselung unterstützt? Verschlüsselung ist gar nichts Großes, Geheimnisvolles oder irgendwie Mystisches. Das ist, bedient man wie jedes andere Programm. Das ist eigentlich völlig trivial zu benutzen. Trotzdem gibt es praktisch kein kommerzielles Programm, also ich weiß keines, kein großes, das das unterstützt, das einem dabei hilft, seine private Kommunikation wirklich privat zu halten, aus der bestenfalls postkartenartigen E-Mail einen Brief zu machen. Das muss doch, lass mal die Verschwörungstheorien. Ja, warum ist das wichtig? Weil andere eben dadurch Informationen sammeln, Informationen erhalten, die irgendwie zusammenstoppeln aus 17 verschiedenen Quellen und aufheben, weitergeben, was auch immer damit tun und am Schluss potenziell eigentlich mehr über einen wissen als man selbst. Und da sind wir jetzt bei der Frage von der Eingangsmoderation wieder, was war am 1. September? Mit wem habe ich telefoniert? Wem habe ich eine E-Mail geschickt? Wie viele Spam-Mails habe ich bekommen und habe mit den Leuten, die mir Spam-Mails schicken, wirklich was zu tun? Und so weiter. Welche Suchanfragen, welche Homepages habe ich abgerufen? All das ist zum Beispiel über die Vorratsdatenspeicherung in Zukunft nachvollziehbar. Ich glaube nicht, dass ich mich daran erinnern werde können. Und ich glaube auch nicht, dass mir was dazu einfallen wird, warum ich das gemacht habe. Warum ich mich zu dem Zeitpunkt für irgendein Thema interessiert habe. Und da kommt es dann immer sehr stark auf den Zusammenhang an, in dem das betrachtet wird. Und genau den Zusammenhang kann man nicht kontrollieren und das ist das Problem. Der Einzelne hat keine Kontrolle, was andere über ihn wissen und in welchem Zusammenhang sie dieses Wissen stellen. Ja, was machen wir jetzt dagegen? Das Wichtigste bei der ganzen Sache ist Datensparsamkeit. Es ist nicht notwendig, jedes x-beliebige Formular von jedem x-beliebigen Webshop in voller Gänze, Länge und Breite bis zur Schuhgröße hin auszufüllen. Man sollte seine Daten nur in dem Maß hergeben, wie es wirklich notwendig ist. Wenn ich einfach Musik runterladen will, dann ist mein Name dafür eigentlich relativ egal. Es geht darum, irgendwie den Finanztransfer hinzukriegen. Der sollte möglichst simpel und möglichst anonym möglich sein. Wenn ich irgendwo was kaufen will, was mich zugeschickt kriegt, okay, muss ich meine Adresse hergeben, meinen Namen vielleicht auch, aber braucht man deswegen eine Telefonnummer, braucht man deswegen, ich weiß nicht, eine Einkaufshistorie, was ich die letzten 35 Jahre dort einkauft habe und so weiter. Das heißt, nur das hergeben, was man wirklich für die Transaktion, die man gerade tun will, braucht, nicht mehr. Und man ist schon einen wesentlichen Schritt weiter im Datenschutz und im Schutz der eigenen Privatsphäre. Der zweite Punkt ist, wenn man schon Spuren hinterlassen muss, wie zum Beispiel bei Suchanfragen, dann sollte man was dagegen tun, dass das allzu gute Profile wären. Da gibt es ein lustiges Programm, das ist vorgestern, glaube ich, schon einmal erwähnt worden an dieser Stelle, heißt Track Me Not. Das ist ein Firefox-Plugin, also von einem Browser, und macht im Wesentlichen Folgendes, das stellt pausenlos irgendwelche Suchanfragen an, zum Beispiel Google. Und wenn dann ich mit meiner echten Suche daherkomme, dann stellst du die halt auch mit, aber halt mittendrin in diesem ganzen Wust von völlig belanglosen Fragestellungen, die halt ja so irgendwie dem Programm einfallen. Damit wird einfach mein Profil völlig unbrauchbar. Es ist völlig uninteressant dann, weil es hat dann nichts mit mir zu tun. Die kriegen irgendwelchen wilden Datenmüll, in dem halt versteckt meine eigenen Suchanfragen auch drinnen sind, aber es wird nicht sehr aussagekräftig werden, das Profil. Recht eine lustige Idee, bringt natürlich einige Last auf die Suchmaschinen. Das muss man schon auch sagen, dass die deutlich mehr dann natürlich zu beantworten haben als im herkömmlichen Fall. Identitätsmanagement, ganz ein wichtiger Punkt. Was ist das? Gut, ja, ich beeile mich. Was ist das? Das heißt einfach, wer muss alle wissen, dass ich Andreas Krisch heiße, dass meine E-Mail-Adresse so und so lautet und so weiter. Ist in vielen, 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 vielen Fällen überhaupt nicht notwendig. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, einmal Franz Müller, das andere mal Hubert Mayer zu heißen und x-beliebige E-Mail-Adressen zu verwenden, die man vielleicht auch nur für diesen einen einzigen Zweck verwendet. Es gibt massenhaft an Free-Mail-Anbietern, wo E-Mail-Adressen genau gar nichts kosten, außer einer Registrierung, die man auch nicht mit echten Daten machen muss, nur so nebenbei. Und dann wirft man die E-Mail-Adresse eben wieder weg, wenn man da an keiner dauerhaften Kommunikation interessiert ist. Man muss irgendwie steuern, was will ich dem sagen, was will ich dem wirklich mitteilen, welche Daten will ich hergeben. Zweiter wichtiger Punkt oder nächster wichtiger Punkt, Ablehnen von Cookies oder Löschen von Cookies. Das mit dem Ablehnen, das ist schon ein bisschen schwierig geworden in den letzten Jahren. Die meisten Dienste funktionieren dann halt einfach nicht mehr, wenn man es nicht nimmt. Deshalb ist die Löschfunktion, die in den Browsern eingebaut ist, sehr wichtig. Man sollte die regelmäßig vielleicht einmal am Tag benutzen, weil dann wird es sehr schwierig, die Zuordnung wiederherzustellen und zum Beispiel das 2 Jahre lange Google-Cookie aufzubewahren, weil dann gilt es nur einen Tag, nämlich bis man auf den Löschbutton drückt. Kommunikation verschlüsseln, ich habe schon gesagt, die E-Mail-Programme sind da sicherlich sehr verbesserungswürdig. Und Anonymisierungsdienste nutzen. Das ist auch so etwas, wo das ein bisschen so unter Generalverdacht fällt. Das ist was für die bösen Hacker oder die Leute, die was zum Verstecken haben. Aber im Endeffekt sorgen die dafür, dass man im Internet surfen kann, ohne seine Spuren zu hinterlassen. Die verstecken die einfach. Das heißt, man stellt eine Suchanfrage an den Anonymisierungsdienst. Der schickt es an 17 andere Rechner. Bis das am Schluss dort ankommt, wo man die Anfrage hinstellt, ist die eigene Identität schon gar nicht mehr nachvollziehbar und hat die Spur zu einem selber. Das ist ein recht praktisches Werkzeug. Ja, die Rechte, die man hat, da lasse ich den Platz dem Herrn Schmidbauer, der ist sicherlich berufen, um dazu was zu sagen. Kurz, man hat in Österreich ein Recht auf Auskunft, wer welche Daten über einen sammelt, welche Daten das sind, an wem das weitergegeben wurde, warum das überhaupt gespeichert wird und so weiter. Man kriegt bei Bedarf eine Unterstützung durch die Datenschutzkommission und darf jeden Datenverarbeiter einmal im Jahr kostenlos auffordern, doch bitte zu sagen, was er alles sammelt. Das ist ein ganz nettes Werkzeug. Ja, und dann hat man ein Recht auf Berichtigung und auf Löschung der Daten mit sehr starken Einschränkungen allerdings. Und was eben dazu kommt, ist, dass natürlich AGB-Nutzungsbedingungen und Ähnliches schon auch dafür sorgen, dass einiges dieser Rechte eben abgetreten wird und man eben mehr oder weniger freiwillig darauf verzichtet. Und was natürlich auch ein wesentlicher Punkt ist, das Internet umfasst nicht nur österreichisches Recht, es sind jede Menge Rechtssysteme. Das heißt, in Europa ist es halbwegs vereinheitlicht über die Datenschutzrichtlinie. Das heißt, man kann darauf vertrauen, dass man ähnliche Gesetzgebungen findet. Aber kaum geht man über diesen Rechtsbereich raus, ist es schon völlig anders und da können völlig andere Gesetze und Regelungen gelten. Ja, was bringt die Zukunft? Vorratsdatenspeicherung habe ich erwähnt. RFID ist ein ganz großer Punkt. Da geht es darum, jeden Gegenstand, wie mein Sakko, meine Schuhe, was auch immer, mit einem Funkchip auszustatten, der eine eindeutige Nummer hat. Und dann Informationen zu der Nummer zu sammeln, die im Internet irgendwo abzulegen und zu sammeln. Ist recht, wird sehr propagiert von Handelsketten, die tun es mit ihrer Inventur und mit der Logistik leichter, bringt aber gewaltige Probleme für die Privatsphäre mit sich und connects zum Internet dazu, es wird das Internet der Dinge, so soll das heißen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel da in den Raum reinkomme, dann soll der Raum irgendwie mitkriegen, dass jetzt jemand reingekommen ist und soll das Licht entsprechend aufdrehen und wenn er weiß, dass ich bin und ich es gern warm habe, dann dreht er mal die Heizung automatisch auf 22 Grad auf zum Beispiel. Das sind die Fantasien, um die es da geht und die das Internet ausbreiten eigentlich auf unsere gesamte Umgebung. Der nächste Punkt, der für unsere Privatsphäre sehr tragisch werden wird, ist IPv6. Das ist was ganz was Technisches, da geht es darum, wie diese IP-Adressen ausschauen, die da jedes Gerät kriegt, wenn es ins Internet geht. Das ist derzeit sehr eingeschränkt und es gibt eine Nummernknappheit, weil immer mehr Geräte dazukommen. Deswegen hat man da einen neuen Standard entwickelt, der einfach eine größere Nummer hat im Wesentlichen und es dadurch möglich macht, ja, jedem Sessel eigene IP-Adresse zu geben oder wirklich jeden Gegenstand und damit aber dafür sorgen wird, dass diese Nummer gleich bleibt, was bei IP-Adressen derzeit oft nicht der Fall ist. Und man kriegt eben irgendeine neue Nummer und dann ist man aber immer permanent rückverfolgbar. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich war nicht zu unverständlich, was die technischen Dinge betrifft. Danke.